Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Genau, ja, schön euch alle zu sehen. Mein Name ist Gerrit. Ich habe ein absolutes Privileg, so einen Job zu haben. Jetzt schon seit Februar hier in der Kirche für Siegen, aber auch die letzten 5 Jahre als Jugendpastor. Und das ist kein normaler Job. Ich habe früher, das wissen auch ein paar von euch, ich habe früher als Schreiner gearbeitet. Beim Schreiner ist es so, ich komme in die Werkstatt, ich kriege meinen Auftrag um 7 Uhr, dann baue ich Tisch, Stuhl, irgendwas, einen Schrank und dann um 16 Uhr ist dann, wenn es gut läuft, Feierabend und dann fahre ich nach Hause. Jetzt habe ich einen Job, der ein bisschen anders ist, ne? Also wo ich auch sehr viel lernen musste, auch selber meinen Tag zu strukturieren. Ich habe Zeiten, wo ich am Schreibtisch sitze, ich habe Zeiten, wo ich Gottesdienst sein darf und predigen darf. Ich habe Zeiten, wo ich mit Menschen unterwegs bin. Also eine ganz andere Art und Weise irgendwie zu arbeiten auch. Ne? Und das ist auch, wenn man aus dem Handwerk kommt, ist das so erstmal eine Herausforderung auch einfach, nicht den Tisch und den Stuhl am Schluss zu sehen. Aber trotzdem ein absolutes Privileg, ne? Wo ich in der letzten Zeit schon sehr viel lernen durfte und immer noch am Lernen bin da. Ne? Und trotzdem habe ich eine sehr, sehr große Schwäche, die eigentlich für diesen Job eine absolute Herausforderung ist für mich. Die habe ich auch schon mal genannt. Euch natürlich, ich bin ein absolut transparenter Mensch. Ich habe ein Problem mit Namen, mir Namen zu merken. Auch heute Morgen hat sich eine Person auch schon bei mir nochmal mit Namen vorgestellt, wo ich ganz stolz gesagt habe, ja, das wusste ich. Ich wusste deinen Namen schon. Und meine Frau denkt manchmal, dass ich mir das nur ausdenke, also dass ich wirklich nur so machen würde, als wüsste ich den Namen nicht. Aber es ist wirklich, ich kann mir Gesichter sehr gut merken, aber Namen, das ist eine echte Herausforderung. Dabei, einerseits ist es auch ein bisschen unfair. Ihr müsst euch 4 Namen merken, ne? Gerrit, Marie, Tabitha und Lina. Und ich muss mir so viele verschiedene Namen merken. Und in den 5 Jahren, wo ich als Jugendpastor in Neunkirchen gearbeitet habe, war ich gerade so weit, dass ich fast alle Namen kannte. Und jetzt darf ich mir wieder neue Namen merken. Aber dabei ist es sehr, sehr wichtig für mich in diesem Beruf, Namen zu wissen, einfach Namen zu kennen. Weil es einen riesigen Unterschied macht, wenn man Menschen mit ihrem Namen anspricht. Eine Geschichte aus der Zeit, als ich noch Jugendpastor war. Da war ein Jugendlicher, der nicht bei uns in die Jugend ging, aber nur zum Gottesdienst und sehr sporadisch auch, also den habe ich dann auch mal ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Aber nach diesem halben Jahr, als ich ihn getroffen habe, bin ich auf ihn zugegangen, habe gesagt, hey, und ich habe ihn mit Namen angesprochen. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, hey, krass, du hast dir meinen Namen gemerkt? Also es hat eine richtig große Macht, also es macht sehr viel mit uns, wenn wir mit unserem Namen angesprochen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einer Person begegnet und ihr denkt euch so, boah krass, der hat sich meinen Namen gemerkt. Das macht was mit uns. Das baut eine Bindung auf und sagt auch was über die Person, die mich mit dem Namen anspricht. Und was der Name für uns, ist irgendwie auch ein Teil von uns. Also ich mag meinen Namen, ich kenne nicht so viele Gerrits, aber ich bin Gerrit, der Sohn vom Gerhard. Das ist auch nur Zufall, dass mein Vater Gerhard heißt und ich Gerrit, weil eigentlich heißt Gerrit der Sohn von Gerhard. Also irgendwie ist eine Abstammung davon. Aber es gibt ganz viele andere Gerrits noch. Ich habe ein paar kennengelernt auch. Aber es gibt nur hinter Gerrit Schmitz, es gibt auch andere Gerrit Schmitz noch, ja, wenn ihr jetzt mal googelt vielleicht mal oder guckt. Ja, aber hinter diesem Namen, hinter meinem Namen Gerrit Schmitz steht eine Person. Da stehe ich, das bin ich. Das ist meine Identität auch. Ne? Also wir identifizieren uns einfach auch mit unserem Namen. Ne? Und heute soll es um den Namen Gottes gehen. Es soll um Jahwe, seinen Eigennamen gehen. Weil dadurch, dass Gott sich diesen Namen selber gibt, sagt das auch etwas über Gott aus. Genau, und da wollen wir am besten direkt mal reinschauen, wo das denn überhaupt passiert in der Bibel. Und ich versuche euch das ein bisschen zusammenzufassen, dass wir nicht jetzt 2 Kapitel lesen müssen am Stück. Es geht darum, wir sind im 2. Buch Mose. Das Volk Israel befindet sich in der, also das Volk Israel lebt in Ägypten unter der Sklaverei der Ägypter. Also sie sind keine freien Menschen dort, sondern sie sind Sklaven. Und dann gibt es eine Person, der ist eigentlich sehr bekannt in der Bibel, der Mose. Und um diesen Mose, um diese Person geht es. Er bekommt nämlich einen Auftrag von Gott. Und in der Situation, wo wir jetzt in der Bibel schauen, ist Mose ein Hirte. Ja, er ist nicht auf dem Feld, sondern höchstwahrscheinlich in einer Wüstenebene und passt auf die Schafe auf. Und in diesem Moment sieht er einen Dornenbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und das ist erstmal schon was ganz Besonderes, weil dieser Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt, wie manche von euch kennen die Geschichte, ne? Mose geht dahin und auf einmal hört er eine Stimme aus diesem Busch, und das ist, wie Gott sich Mose offenbart hat. Also offenbaren heißt quasi, er hat sich gezeigt. Ja, er ist Mose begegnet durch diesen brennenden Dornbusch und hat mit ihm gesprochen. Und in dieser Offenbarung gibt Gott Mose einen Auftrag. Gott gibt Mose den Auftrag, das Volk Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter herauszuführen, also zu retten in ihr eigenes verheißenes Land. Und das ist erstmal eine große Aufgabe für eine Person, auch wenn wir jetzt an die ägyptische Mythologie denken. Da ist ein Pharao, der will natürlich nicht, dass die ganzen Israeliten aus dem Land rausgehen, weil das sind ja billige Arbeitskräfte. Und für diese eine Person ist es eine große Herausforderung. Und dann sagt Mose auch, ja okay, Gott, was mache ich? Soll ich jetzt einfach zu den Israeliten gehen und sagen, so ein brennender Dornbusch hat mir gesagt, ich soll euch hier rausführen? So wie, was soll ich den Leuten sagen? Und da, ich lese es mal aus Moses Worten. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Also erstmal so, Gott stellt sich schon vorher vor, hey Mose, ich bin der Gott deiner Vorfahren, ich bin Gott Abrahams, Jakobs. Also damit können die Leute ja was anfangen. Und er sagt aber, okay, wie heißt du? Wie ist dein Name? Was soll ich den Israeliten sagen? Und er antwortet, Gott antwortet, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Also ganz prägnant, Jahwe, das Wort taucht hier in Vers 15 auf, wo er sagt, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams. Und Jahwe bezeichnet er vor, wo er sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Genau, also Gott gibt sich selber diesen Namen. Jetzt habe ich hier, glaube ich, irgendwie. Und das ist erstmal schon mal was sehr Besonderes, wo ein Gott sich selber vorstellt mit einem Namen. Ja, wenn wir jetzt in die Mythologie schauen, in unterschiedliche Religionen, wir nehmen zum Beispiel direkt die ägyptische Mythologie. Dort gibt es den Gott Ra. Kennt ihn jemand? Gott Ra? Ja, den Sonnengott Ra. Und wisst ihr, was Ra heißt? Kann jemand Ägyptisch? Lehrer? Andere Sprache. Nee, ja, genau, nee. Ra, ich habe mich gerade ein bisschen, genau, also Ra ist eigentlich nur Sonne. Also der Sonnengott Ra ist die Sonne. Und es ist nicht so, dass die Sonne sich vorgestellt hat und gesagt hat und sich offenbart hat und gesagt hat, übrigens, ihr könnt mich Ra nennen und ich bin euer Gott, sondern es waren die Menschen, die diesem Gott einen Namen gegeben haben. Also die haben gesagt, dass die Sonne ein Gott ist. Sie haben gesagt, Ra, die Sonne ist der Sonnengott Ra. Ein anderes Beispiel in der nordischen Mythologie, Thor. Weiß jemand, was Thor bedeutet? Bitte? Ja, das wäre jetzt zu einfach, nicht ganz. Weil Donner, hier ist es nicht so, dass der Donner, das, was erzeugt wird, der Gott ist. Ja, das wäre ja wie wenn jetzt bei der Sonne der Sonnenschein der Gott ist, sondern die Person, die den Donner macht. Ganz deutsch einfach gesagt, der Donnerer. Das heißt, sie haben einen gesehen, der Donner, die haben die Auswirkung von diesem Gott gesehen. Da kommt ein Donner, der muss irgendwo herkommen. Wir kennen das alle, der Torhammer, der Hammer, womit er dann diesen Donner erstellt. Und er ist der Donnerer, unser Gott, der den Donner macht, der Donnerer. Und es ist nicht so, dass der Gott sich selber offenbart hat, sondern die Menschen haben diesem Gott einen Namen gegeben. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, was sehr, sehr besonders ist für unseren Gott, der sich selber offenbart und sich selber diesen Namen gegeben hat. Wir kennen auch andere Namen, ne, wie jetzt letztes Jahr die Jahreslosung, El Roy, der Gott, der mich sieht. Ja, das ist aber ein Name, der aus einer Erfahrung heraus gesprochen wurde, von Hagar. Hagar ist in einer Situation, wo Gott sich ihr offenbart und ihr hilft und sie sagt selber, du bist El Roy. Du bist der Gott, der mich sieht. Und dann gibt es noch andere Namen, wie Gott genannt wird. Aber das ist erstmal, was seine Eigenschaften beschreibt und auch aus einer Erfahrung herauskommt. Ja? Und der erste wichtige Punkt in dieser Geschichte ist, dass Gott sich selber einen Namen gibt. Gott offenbart sich und Gott gibt sich selber einen Namen. Und das sagt auch etwas über Gott aus. Das sagt über Gott aus, dass Mose ihm nicht egal ist, dass das Volk Israel ihm nicht egal ist, dass die Situation in Ägypten von dem Volk Israel ihm nicht egal ist, weil er offenbart sich und möchte, dass das Volk befreit wird und gibt sich selber diesen Namen oder stellt sich vor mit, ich werde sein, der ich sein werde. Und das sagt auch was über uns jetzt aus, ne? Dass auch, ne? Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Aber ein Gott, dem wir nicht egal sind. Ja? Und er sagt aber auch aus, dass Gott in Beziehung mit uns leben möchte. Da er sich uns offenbart, dürfen wir mit ihm in einer Beziehung leben. Genau. Und was ist der Name? Gott hat sich vorher schon vorgestellt und nicht konkret mit einem Namen, sondern mit seiner Geschichte. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Und damit geht er einmal in die Vergangenheit. Damit kann Mose etwas anfangen. Aber trotzdem fragt er ihn konkret nach seinem Namen. Was soll ich dem Volk sagen? Und dann lese ich nochmal Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu dir, also Anführungszeichen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich mit anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Und Jahwe, der ist und sein wird, oder auch einfach gesagt, ich bin. Das haben wir auch schon mal gehört, so Jahwe, ich werde sein, der ich sein werde, der ich bin. Ein zeitloser Name, der beständig ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, der auch keine Veränderung da ist. Also einmal zeitlos, aber auch beständig. Ich bin genauso heute wie damals bei deinen Vorfahren und werde es in der Zukunft auch sein. Und da spricht Gott konkret in die Situation von Mose rein. Ich werde mit dir sein, wie ich mit deinen Vorfahren war. Und warum ist es so wichtig? Gott ist derselbe gestern wie heute und morgen. Und das ist auch sowas, was wir irgendwie hören. So, ne? Gott, du bist derselbe, der gestern, derselbe heute und derselbe morgen. Aber das ist was ganz Entscheidendes, weil das etwas, also wir zum Beispiel mit der Vergangenheit, wenn wir mit der Vergangenheit anfangen, der Blick nach hinten ist erstmal ein Erfahrungswert, wo wir drauf schauen, was wir erlebt haben. Wir sehen zum Beispiel einen Stuhl an und wissen aus der Erfahrung heraus der Vergangenheit, dass meine Vorfahren schon auf einem Stuhl gesessen haben. Deswegen können wir auch auf einem Stuhl sitzen. Wir schauen in die Vergangenheit und da erkennen wir Dinge aus einer Erfahrung heraus. Und dann können wir aus dieser Erfahrung heraus, weil wir das positiv erlebt haben, darauf handeln. Also alles, was wir tun eigentlich in unserer Komfortzone, hat irgendwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Wir setzen uns ohne zu hinterfragen auf einen Stuhl, ja, wir setzen uns in ein Auto, machen das an, fahren auf eine Kreuzung zu. Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass diese Bremse funktioniert. Deswegen drücken wir diese Bremse. Normalerweise sollte die Bremse auch funktionieren. Es ist auch aus einer Erfahrung heraus. Ne, was hat Gott früher schon getan? Da genauso. Wenn wir etwas mit Gott erleben in unserer Vergangenheit, schauen wir in die Vergangenheit und sehen, boah, hier hat Gott ein Wunder getan. Und aus dieser Erfahrung heraus verändert das meine Gegenwart. Und dazu möchte ich konkret Psalm 22 den Anfang vorlesen. Das ist nämlich ein relativ langer Psalm. Genau, Psalmen sind eigentlich ein Buch der Lieder auch, Anbetungslieder. Und der Psalmschreiber schreibt ab Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachtes, doch finde ich keine Ruhe. Du aber, bis dahin, ersten drei Verse. Der Psalmist ist in einer Situation, die für ihn eine Herausforderung hat. Ja, also er betet, ja er schreit sogar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also es ist ein ganz typischer Klagepsalm. Ja, und dieses, ich rufe nach dir, nach Hilfe, am Tage rufe ich, doch du antwortest nicht. Und nachts finde ich keine Ruhe, denn du antwortest mir nicht. Also es ist ja eine wirklich verzweifelnde Situation, wo der Psalmist sich befindet. Ne? Eine sehr herausfordernde Situation. Meine Frage an dich, kennst du solche Situationen? Kennst du Situationen, wo du dich gefühlt hast wie dieser Psalmist, wo du gesagt hast, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Wie oft beten wir und finden keine Hilfe? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott anklagen, das ist genau das, was der Psalmist hier tut. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen Gott anklagen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das tun auch. Aber das Wichtigere am Anklagen ist die Konsequenz aus dieser Anklage. Denn wenn Anklage bei Anklage aufhört, wenn das Klagen beim Klagen aufhört, dann ist Frustration. Dann wird es was Schlechtes auch. Und der Psalmist wechselt seinen Fokus. Er geht weg von dem Leid hin zu den Wundertaten Gottes. Vers 4, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, heilst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Also er geht weg von der Anklage hin zum Lobpreis. Und das bedeutet, der Blick, wird man jetzt denken, der Blick geht in die Vergangenheit hin. In der Situation, in der er sich jetzt befindet, ist er in einer herausfordernden Situation und klagt Gott an und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hörst du meine Gebete nicht? Und dann switcht der Fokus hin zum Lobpreis und er sagt, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Er guckt in die Vergangenheit und sieht, was Gott schon getan hat, wie er sich offenbart hat. Und daraus kommt der Lobgesang. Anklage muss sich in Lobgesang auflösen. Wir dürfen anklagen, aber dieser Blick nach hinten auf das, was Gott schon getan hat, ist dieser Lobpreis, der diese Anklage auflöst. Durch den Blick in die Vergangenheit. Und dann auch wieder erst heute derselbe, wie damals, als er das Meer geteilt hat. Und da finde ich das Bild von, ich habe das mal gelesen, ich weiß nicht, aber dass dieser Blick von, wenn man jetzt die Psalme auch liest, die Klagepsalme, das Blick eines Hebräers ist diese Vorstellung wie ein Mensch, der in einem Ruderboot sitzt. Der quasi, wenn man rudert, ich bin selber noch nie gerudert, ich gehe mal davon aus, dass man, also man schaut ja nach hinten und mit dem Rücken zu dem Ziel gerichtet und rudert dann so halt zum Ziel. Und das Bild in der Situation, in der der Ruderer sich befindet, er fährt vorbei an dem Leiden, an den herausfordernden Situationen, an den Situationen, wo er vielleicht auch Krankheit erlebt, wo er schlimme Dinge erlebt. Daran rudert er dran vorbei, aber sein Blick ist immer, das ist einmal zielklar ausgerichtet, wohin er fährt, aber der Blick ist immer, wo er herkommt. Der Blick ist immer auf das gerichtet, was in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen lesen wir ganz oft, du aber bist der Gott, der das Volk aus Israel befreit, aus Ägypten befreit hat. Also dieser Blick nach hinten, die Situation, sie klagen, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Aber der Blick fokussiert auf, ich weiß, dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann. Der Blick in die Vergangenheit, auch für uns persönlich ganz, ganz wichtig in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wenn du solche Ereignisse in deinem Leben hast, ja, also wo du selber Wunder Gottes erlebt hast, also etwas, wo du was mit Gott erlebt hast, und das kann dir stärken in Situationen, wo du dich fern von Gott fühlst, wo du vielleicht auch diesen Ruf hast wie der Psalmist und sagst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann darfst du auf Situationen zurückschauen. Ich hoffe, dass du solche Erlebnisse in deinem Gott hast, in deinem Leben hast, wo du Gottes Wunder erlebt hast, wo du Gott, wo er sich dir offenbart hat, ja, wo du gemerkt hast, boah, da ist ein Gott, da ist etwas passiert, medizinisch Unmögliches. Ja, da ist ein Wunder passiert. Wenn du dann in einer Situation bist, wo du schreist und sagst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darfst du zurückschauen, aber ich weiß, du hast auch Wunder schon in meinem Leben getan. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir Glauben und Erlebtes teilen. Sowas wie Zeugnisse, ja, wie wir es hier auch schon im Gottesdienst hatten, wo wir Geschwistern erzählen, hier hatte ich eine Gottesbegegnung. Hier hatte ich einen Moment, wo Gott ein Wunder getan hat in meinem Leben, vielleicht auch in dem Leben von einem Bekannten. Aber hier habe ich Gottes Wunder gesehen, wo er sich drin verherrlichen möchte, woran wir festhalten können. Und dann die Perspektive, die Zukunft. Und wenn wir ehrlich sind, seit 4 Jahren haben wir auf jeden Fall Gründe, Angst zu haben um unsere Zukunft. Ja. Viele sagen, dass das wirtschaftliche Hoch von Deutschland vorbei ist, ja, und wir uns immer weg von dem wirtschaftlichen Hoch bewegen, ja, aber auch Situationen wie, keine Ahnung, Pandemie, Regierungsübernahme der Taliban in Afghanistan damals, Sturm auf das Kapitol in Amerika und generell die ganze politische Situation dort, Krieg in der Ukraine, Situationen in Israel und Iran momentan. Ganz viele Situationen, wo wir gerade leben, wo wir Angst haben können über unsere Zukunft. Und dieser Gott, der heute und gestern gut war, wird auch in der Zukunft gut sein. Er wird uns in der Zukunft sehen, genauso wie er damals Israel in Ägypten leiden gesehen hat. Und genauso sieht er jetzt Israel leiden. Und so wird es auch in der Zukunft tun. Und das bringt uns Hoffnung. Und da möchte ich einmal wie die letzten Wochen nochmal Offenbarung 21 oder gerade an Ostern. Gott erfüllt seine oder Gott stellt seine Schöpfung wieder her. Und dann Offenbarung 21, Verse 3 und 4. Das ist das Ziel quasi. Das ist dann die Ewigkeit, wenn wir im Himmel sind. Der Zustand, wie er in der Zukunft sein wird. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und das ist eine Situation, die ja absolute Hoffnung bringt für uns. Ne? Ein Ort, wo es keine Tränen und keine Schmerzen gibt. Und wir haben immer zwei Möglichkeiten, auf eine Situation zu reagieren. Wir haben einmal die Möglichkeit, in einer hoffnungsvollen Haltung auf eine Situation zu reagieren oder in einer negativen Haltung zu reagieren. Und ich sagte oft, bei Menschen, die sich über Dinge Sorgen machen, die sie nicht ändern können, ist es quasi wie bei dem Schaukelstuhl. Du bewegst dich die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit in Bewegung, du machst dir Sorgen, du hast Angst, aber du bewegst dich nicht nach vorne. Du kannst nichts ändern an dieser Situation. Und da können wir eine Reaktion drauf wählen, ob wir positiv oder negativ darauf reagieren. Und seit Ende letzten Jahres bin ich ein bisschen begeistert für Schach geworden. Und beim Schach ist es so, ich bin nicht gut in Schach, aber ich, ja. Wenn beim Schach zum Beispiel eine Figur von mir angegriffen wird, dann habe ich 3 Reaktionen. Entweder die angegriffene Figur ziehe ich zurück, dass sie nicht geschlagen werden kann. Zweite Option, man versucht den Angreifer zu schlagen, also mit der Figur, mit der er mich schlagen möchte, versuche ich irgendwie mit einer anderen Figur zu beseitigen, dass der Angriff negiert ist. Oder ich setze zum Angriff an und versuche zum Beispiel, den Gegner ins Schach zu setzen. Also kurzes Erläuterung, wenn der gegnerische oder wenn der König angegriffen wird von einer Figur, aber sich irgendwie noch bewegen kann, dann ist er nur im Schach, aber er muss den König aus diesem Schach bewegen. Das heißt, er ist im Zugzwang. Das heißt, den Angriff, den er getätigt hat auf meine Figur, negiere ich mit einem anderen Angriff auf seinen König. Das heißt, er muss diesen König wegbewegen und er kann nicht meine angegriffene Figur schlagen. Das ist erstmal ein Perspektivwechsel. Die erste Reaktion ist immer, wenn wir irgendwie angegriffen werden, irgendwie die Figur wegzuziehen. Okay, Mist, jetzt bin ich irgendwie, ich muss jetzt irgendwie darauf reagieren und muss meine Figur wegziehen. Aber der Fokuswechsel, der Perspektivwechsel ist, in diesen Angriff überzugehen und den gegnerischen König anzugreifen. Und das ist ein Perspektivwechsel, den wir vornehmen müssen. Und dazu möchte ich jetzt aus Römer 8 ein paar Verse vorlesen, weil mir das sehr wichtig geworden ist auf die Frage, wie sieht unsere Zukunft aus oder habe ich Angst um diese Zukunft? Römer 8, Vers 18, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen, und an der er uns teilhaben lassen wird. Und hier sagt Paulus hat diesen Brief geschrieben, er sagt nicht, Leid, das werden wir nicht erleben, sondern er sagt, dass wir Leid erleben werden. Das sagt auch der Psalmist oder David sagt es im Psalm 23, wenn wir durch das finstere Tal gehen. Also wir werden Leid erfahren. Und dann das zweite Beispiel aus Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Auch eine sehr herausfordernde Stelle zu sagen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ich weiß nicht, ob du das immer sagen kannst in jeder Situation, dass in der Situation, in der du gerade bist, das Beste für dich passiert. Vers 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das leichter gesagt als getan. Als wir als Familie auch eine sehr herausfordernde Zeit hatten und auch eine sehr krasse, extrem krasse Leidensphase hatten, auch innerhalb unserer Familie, da konnte ich mich genau dadurch stärken, da konnte ich mich genau mit dieser Hoffnung stärken. Ja, diese Theodizee-Frage oder die Leitfrage zu wissen, boah, ich bin in einer Situation, wo ich gerade starkes Leid erfahre, dann bringt mir das Mut, diesen Fokuswechsel weg von diesem Leid, von dieser Situation, in der ich jetzt bin, hin zu der Zukunft. Also auch Offenbarung 21, diesen Blick, dass ich eines Tages bei Gott sein werde und er mir eine Antwort geben wird, warum dieses Leid widerfahren ist in der Situation, in der ich jetzt bin. Wo ich vielleicht jetzt sagen kann, ich habe keine Antwort, weil auch wieder zu diesem Bild, alles Beste, uns wird alles immer das Beste widerfahren, was ich in der Situation ja gar nicht erlebe. Ich sage nicht, wenn das und das passiert in meinem Leben, wenn da Tod ist, dass das das Beste für mich ist. Und wenn ich Gott frage, warum ist das passiert in meinem Leben? Warum habe ich hier das erlebt? Dann kann er mir jetzt auch keine Antwort geben. Ne? Vielleicht, wenn du auch so eine Situation hast und du vielleicht eine Antwort bekommen hast, dann ist es super toll, sehr gut und sehr wichtig auch. Ne? Aber die Gewissheit ist, dass wir eines Tages eine Antwort kriegen werden. Dass wir eines Tages, dass ich vor Gott stehen werde und ihm fragen werde, vielleicht dann nicht mehr, weil ich keine Fragen mehr habe, aber ich werde eine Antwort bekommen. Und genauso war ich in dieser Situation aber auch sauer auf Gott und ich habe ihn angeklagt und ich habe gefragt, was das soll. ja, weil wir auch einfach emotionale Wesen sind. Aber diese Anklage muss ich in Lobpreis und in Anbetung auflösen, muss sagen, aber ich vertraue darauf, dass, was Paulus schreibt, dass allen, die dich lieben, das Beste zukommen wird. Also der Name Jahwe hilft uns dabei, wieder aufzustehen. Ja? Gott meint es so gut mit uns und wir werden in Situationen kommen, die wir nicht erklären können. Aber wer sind wir, daraus eine Entscheidung zu treffen? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast Angst um die Zukunft oder vielleicht sogar befindest du dich in einer Phase, wo du Leid erfahren hast, medizinische Diagnose, Tod von Menschen oder vielleicht hast du einfach auch nur die Freude am Leben verloren. Da möchte ich dir sagen, Gott ist gut. Er war gut in der Vergangenheit mit seinem Volk Israel und er wird gut sein in der Zukunft, so wie wir es in der Verheißung Offenbarung 21 gelesen haben. Eine Zeit ohne Tränen, ohne Leid und ohne Tod. Jahwe, der Gott, der war, ist und sein wird, ist mit uns. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, für diese Zusage daran, wirklich zu glauben und zu wissen, dass der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, dass dieser Gott immer noch gut ist und gut, es gut mit uns meint. Ich danke dir für diese Hoffnung, die wir in Offenbarung 21 lesen dürfen, dass wir eine Zeit haben werden, wo es kein Leid und keine Tränen und keinen Schmerz gibt. Und Gott, ich danke dir auch dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht in der Situation, in der wir ganz persönlich gerade stecken, wo wir vielleicht Leid erfahren haben, wo wir medizinische Diagnosen bekommen haben, die erschütternd sind, wo wir Tod erfahren haben, wo wir vielleicht auch die Freude am Leben verloren haben. Du siehst uns dort und wie es mal ein Psalmschreiber geschrieben hat, du fängst unsere Tränen in der Schale auf und siehst jede Träne, die wir vergießen. Du siehst uns erleiden. Und ich danke dir dafür, dass du uns diese Hoffnung schenkst von einer Zukunft, die in deiner Gegenwart sein wird, in der Erfüllung. Ich danke dir dafür, dass du diesen Zustand der Schöpfung wiederhergestellt hast. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich uns offenbart und mit dem wir in einer Beziehung leben dürfen. Jesus, wir lieben dich und wir wollen alles, was wir tun, in Lobpreis und Anbetung zu dir bringen. Und wenn wir uns nicht danach fühlen oder wenn wir in Situationen sind, wo es herausfordernd ist, bitte ich dich darum, dass du uns heute Morgen jetzt auch noch begegnest, dich uns offenbarst, ja, uns Menschen zur Seite stellst, wo wir deine Herrlichkeit nochmal neu erleben dürfen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.